Bevor wir in die technischen Details einsteigen, nochmal ein seichter Einstieg, einen kleinen Überblick. Wir hatten ja schon gesehen, und das war auch schon Thema im Fachausschuss, dass Ende März das ISSB den Konsultationsentwurf nebst Basis for Conclusion für die sogenannte Phase 1b der SASB-Überarbeitung veröffentlicht hat. Bei der Phase 1b werden drei Standards angesprochen. Das ist Agricultural Products, um es auch in dem Slot, den wir jetzt haben, gehen soll. Meat, Poultry and Dairy. Und als letztes Electric Utilities and Power Generators. Die Konsultation 1b, wenig überraschend, schließt dann die Konsultationsphase 1a an, die wir im letzten Jahr gesehen hatten, von Juli bis November 2025, wo schon die ersten neun Standards konsultiert wurden. Nur kurz zur Erinnerung für den Fachausschuss, das waren alle acht Standards aus dem Bereich Extractives und ein bisschen losgelöst davon der SASB-Standards für Processed Foods. Für die Phase 1b ist die Kommentierungsfrist diesmal 120 Tage. Bei Phase 1a hatten wir 150 Tage, wenn ich mich nicht irre. Das Argument war damals, dass die Übersetzung, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern, mit lokalen Übersetzungen gearbeitet werden müsste, was eine längere Konsultationsfrist rechtfertigen würde. Diesmal sind es nur 120 Tage. Wahrscheinlich gilt das Argument nach wie vor, aber es sind halt wahrscheinlich einfach weniger Standards als beim letzten Mal, deswegen kürzere Konsultationsfrist. Und hier auch nochmal der Hinweis, Entschuldigung, Zusatzmaterialien finden sich en masse sozusagen auf der ISSB-Projektseite, also sowohl Hintergrundinformationen als auch die Standards losgelöst aus dem Gesamtdokument, also die einzelnen Standards und auch als quasi Clean Version ohne die Track Changes Anmerkung. Und ich möchte auch nochmal Werbung für unser Briefing Paper machen, was wir zu den SASB-Standards oder zur Überarbeitung des SASB-Standards veröffentlicht haben. Dann können wir noch eine Seite weitergehen und einfach nochmal die Rolle ganz kurz der SASB-Standards beleuchten. Zum einen für die Berichterstattung nach IFRS S1 und IFRS S2. Hier schreibt IFRS S1 Unternehmen nicht vor, die SASB-Standards anzuwenden. Allerdings ist in IFRS S1 vorgesehen, dass das Unternehmen auf die SASB-Standards Bezug nehmen und deren Anwendbarkeit zumindest in Betracht ziehen müssen. Also da haben wir hier abgedruckt die etwas sperrige Formulierung shall refer to and consider in IFRS S1 Textsilber 55a und 58a. Und wahrscheinlich gab es schon früh auch Rückfragen aus der Praxis, wie dieses shall refer to and consider zu verstehen ist. Und hier nur nochmal der Hinweis, das müsste auch verlinkt sein unten links, zur Verdeutlichung der Rolle des SASB-Standards für die Berichterstattung nach den IFRS-Standards hat das ISSB bereits im Februar 2024 eine kleine Guidance veröffentlicht. Also da findet man auch noch Hintergrundinformationen zur Rolle der SASB-Standards im IFRS-Universum. Und als letztes, und dann können wir noch vorne weitergehen, Rico, gerne, zur Rolle des SASB-Standards jetzt für die ESRS-Berichterstattung. Hier aktualisiert auf den KOM-Vorschlag, der gerade konsultiert wird zu den ESRS-Revised. Nach wie vor für CSRD oder ESRS-pflichtige Unternehmen ist die Anwendung der SASB-Standards auch nicht verpflichtend, aber wie wir in dem Draft Delegated Act zum ESRS 1 sehen, ist vorgesehen, dass die SASB-Standards für die Berichterstattung der erforderlichen unternehmensspezifischen Angaben herangezogen werden können. Mir hier in ESRS 1, Textziffer 12, die Application Requirement 5. Er steht da drin, wir hatten auch bei den Austauschrunden, wo wir das Feedback gleich vorstellen werden, so ein paar Diskussionen darum, also auch da sind noch Fragezeichen, Stichwort Double Materiality unter ESRS versus nur Financial Materiality im IFRS-Universum und auch in den SASB-Standards. Frage, die sich anschließen wird, wären die SASB-Standards ausreichend, um der Verpflichtung zu unternehmensspezifischen Angaben nach ESRS in Klammern mit Double Materiality nachzukommen. Also ganz zu Ende geklärt ist das noch nicht, ich will nur darauf hinweisen, die können da rangezogen werden, aber da sind noch Fragezeichen wahrscheinlich, wie das praktisch umzusetzen ist. Okay, ganz kurzes Vorwort zur Einordnung der Rolle des SASB-Standards und damit übergebe ich gerne an dich, Rico.
Ja, super, vielen Dank, Danny. Genau, und damit kommen wir auch schon zum Inhalt des ersten Standards, Agricultural Products, und hangeln uns etwas an den Konsultationsfragen lang. Es ist eine ganze Menge Konsultationsfragen und wir haben ja auch drei Standards und deswegen ist dieser Slot lang und wir werden bei der nächsten Fachaussitzung dann auch noch weiter darüber sprechen. Hier stellen wir jetzt erstmal das Feedback aus den Austauschrunden vor, gemeinsam mit den Inhalten der Standards. Und
Ja. Eine Frage an Rico. Können wir noch ein bisschen was hören, dann Patrick, zum Umfang unserer Austauschrunde? Wir hatten gestern eine umfangreiche Diskussion auch bei diesem SF-Meeting gehabt. Was war wohl ziemlich schwierig, dann entsprechende Unternehmen zu mobilisieren? Das ist ja was Ähnliches, was wir auch gesehen haben, wo es eigentlich nicht ohne eine Ansprache von Teilnehmern für diese Konsultationsrunden wirklich funktioniert hat. Also proaktiv war wichtig. Das wurde auch teilweise nochmal gefragt, kann man sich irgendwie dann noch, weiß ich nicht, regional nicht nur länderweise, sondern regional zusammenführen, solche Diskussionen, einfach vielleicht, dass wir noch ein besseres Gefühl dafür gewinnen, wie unsere Austauschrunden da aussehen. Genau.
Ja, also das kann ich bestätigen. Mhm. Leicht war es nicht, Unternehmen zu finden. Wir hatten, glaube ich, für jede Austauschrunde so, naja, bis zu einer Handvoll, sagen wir es mal so. Wir haben verschiedene Wege versucht, Unternehmen zu erreichen. Natürlich nicht nur über die Website und den Aufruf dort, so wie bei LinkedIn, sondern wir haben auch Verbände angeschrieben, Unternehmen direkt angeschrieben, die Verbände dann eben mit der Bitte, das zu verteilen. Und also es war ein sehr großer Verteiler, aber am Ende ja, hat das offenbar nicht auf ausreichend Interesse gestoßen, dass ich da tatsächlich jetzt eine große Anzahl Unternehmen mit uns zusammengesetzt hätte. Aber mein Gefühl ist, dass das Feedback, was wir bekommen haben, trotzdem dann eben von den Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben, doch schon inhaltlich auch wirklich relevant war und uns auch nochmal hilft. Wir haben ja dann auch noch eine öffentliche Diskussion gemeinsam mit dem ISSB. Da läuft die Anmeldung auch schon. Da haben wir bisher, glaube ich, 10 Anmeldungen circa. Das läuft noch eine ganze Weile, also.
Okay. Aber das wird übrigens das Widerspiegeln von der, also das haben wir ja aber auch vorher bei den ersten Versuchen gesehen, wenn als jetzt Elfrag versucht hatte, sektorspezifisch zu machen, eigentlich ein ähnliches Bild und das differenziert sich so ein bisschen. Deshalb kam auch wahrscheinlich teilweise diese Diskussion auch nochmal hoch, dass man auch nochmal Architektur besprechen wollte, was sicherlich bei den Vielzahl der auch Sustainability Standards etc. wahrscheinlich einfacher zu diskutieren ist als immer so inhaltliche Branchenfragen dann, genau. Also nur das passt dann insgesamt ins Bild dessen, was wir da auch bei anderen Regionen der Welt sehen da. Ja.
Danny?
Ja, ich wollte die Hand gerade wieder runternehmen, aber dann nur noch kurz der Hinweis. Ich glaube, das variiert auch immer stark mit der Betroffenheit, jetzt in dem Fall, wie viele deutsche Unternehmen fallen denn in die Branche? Ja. Also ich kann sagen, für Electric Utilities und Power Generators, am Ende die absolute Anzahl der Teilnehmer ist nicht so berauschend hoch, aber wir hatten schon alle großen deutschen Player aus der Branche da.
Ja.
So 4, 5 große Unternehmen und dann ist das relativ gut abgedeckt, denke.
Ja. Den Eindruck hatte ich auch, sondern das ist nicht überall das Gleiche. Kommen wir bei dem Feedback auch noch gleich drauf zu sprechen, sicherlich. Ne? Okay, jetzt war mir nur nochmal wichtig, das nochmal allen mitzugeben, wie das insgesamt dort aussieht, wie wir da aufgestellt sind, was die anderen für Themen haben und dass wir das vor dem Hintergrund auch nochmal einwerten können. Aber wichtig auch die Information, wenn das für Deutschland relevanter Bereich ist, dann kommen die Leute auch.
Ja, ist ein guter Punkt. Also was uns teilweise natürlich auch hilft bei der Konsultation, ist, dass einige Themen in der Phase 1a auch schon betroffen waren. Wir werden da auch nochmal drauf zurückkommen. Also Wasser- und Energiemanagement beispielsweise, das findet sich ja in praktisch jedem Standard wieder. Und da können wir uns dann auch nochmal an den Kommentaren der Phase 1a bedienen, sofern wir dann eben davon ausgehen, dass die auf die Branchen ja auch zutreffen. Anfangen würde ich mit der ersten Konsultationsfrage, die ist etwas umfangreicher bei der Branche Agricultural Products, weil es hier nämlich eine größere Änderung gibt. Erstmal dazu vorweg, es sehen alle hier schon in dem blauen Kasten, also grundsätzlich wird den vorgeschlagenen Änderungen zugestimmt in der Austauschrunde, die wir hatten. Aber was hat sich eigentlich geändert? Ich würde mal sagen, 3 Punkte. Also einerseits wurde die Beschreibung präzisiert. Also wir haben hier beispielsweise klargestellt, dass Saaten, Teeblätter, Kaffeebohnen, Reis auch mit in die Branche gehören. Tierfutter, das ist der Hinweis ganz unten, wurde entfernt, damit man sich hier nicht doppelt mit dem Standard Meat, Poultry und Dairy. Und wir haben eine größere Änderung, und zwar das ist dann auch schon die nächste Konsultationsfrage, dass die landwirtschaftliche Primärproduktion auch mit unter den Standard fallen soll. Das sind Direct Farming Operations. Das ist hier einmal dann eben in der Clean Version. Vielleicht auch nochmal kurz durchlesen. Darauf hingewiesen, also Entities may engage in direct crop production, act as intermediaries between farmers, processors, retailers and restaurants or operate across multiple stages of the food value chain. Hier wurden eben wurde die landwirtschaftliche Primärproduktion mit aufgenommen. Warum? Weil in den bisherigen Austauschen, die vom ISSB bisher durchgeführt wurden, einige Stakeholder, insbesondere aus Schwellen- und Entwicklungsländern, gesagt haben, dass dort eben die landwirtschaftliche Produktion anders aufgebaut ist als in den USA, wo die SASB-Standards ja ursprünglich herkommen. Also in den USA scheint es nicht so sehr von großen Direktproduzenten dominiert zu sein, das Feld. Das sieht aber in einigen Schwellen und Entwicklungsländern anders aus. Und deswegen wurde darum gebeten, das mit aufzunehmen, und das ISSB ist dem gefolgt. Ja, die Mitglieder in unseren Austauschrunden, die Stakeholder, die fanden das auch sinnvoll. Die haben gesagt, für sie trifft das jetzt auch in der Regel eher nicht zu, aber sie kennen die Situation auch in anderen Ländern und finden es sinnvoll, das so mit aufzunehmen. Die letzte Frage, die dazu noch gestellt wurde, ist, ob es ausreichend klar ist. Also stimmen Sie zu, dass aus der vorgeschlagenen Branchenbeschreibung klar hervorgeht, dass die Branchenklassifizierung sowohl Unternehmen mit direktem landwirtschaftlichen Betrieb als auch Unternehmen, die Produkte von landwirtschaftlichen Betrieben beziehen, sowie Unternehmen beinhaltet, die beides tun. Und hier haben die Stakeholder in unserem Austausch auch gesagt, dass das grundsätzlich klar genug ist. Also steht ja da, may engage in direct crop production, intermediaries und so weiter. Also das war, die Branchenbeschreibung hat zu keinem Widerspruch geführt. Die war soweit klar und die Änderungen stießen auf Zustimmung. Damit kommen wir auch schon zu den Offenlegungsthemen. Es gibt immer am Anfang so eine große übergreifende Frage, ob man mit den Offenlegungsthemen übereinstimmt, ob man damit einverstanden ist und ob die nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen zutreffend darstellen, die sich nach vernünftigen Ermessen auf die Geschäftsaussichten von Unternehmen in dieser Branche auswirken könnten. Und wir haben hier die Themen mitgebracht. Wir haben, wie gesagt, einige Themen, die sich auch an anderen Standards wiederfinden. Treibhausgasemissionen, Energiemanagement, Wassermanagement, Arbeitsbedingungen und Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft sind das im Wesentlichen. Flächennutzung und ökologische Auswirkungen gibt es auch noch in einigen anderen Standards. Und haben dann noch einige, die eben spezifischer für diese sowie also artverwandte Branchen sind. Das ist dann hier in dem Fall Lebensmittelverluste und Lebensmittelverschwendung. Das ist neu hinzugekommen als Thema. Lebensmittelsicherheit. Und wir haben zwei neue Themen, die aus zwei alten Themen zusammengelegt wurden. Wir hatten in den alten Standards oder in den bisher geltenden Standards die Themen Beschaffung von Zutaten sowie Umwelt- und soziale Auswirkungen der Lieferkette für Inhaltsstoffe. Und die zwei sind jetzt aufgegangen in zwei neue Themen, die wir hier rechts unten sehen. Das ist umweltbezogenes Lieferkettenmanagement und sozialbezogenes Lieferkettenmanagement. Also man hat im Prinzip die Metriken aus diesen zwei genommen, hat da auch noch umgestaltet, präzisiert, Veränderungen vorgenommen, aber hat die dann im Prinzip neu angeordnet, neu sortiert in die zwei neu geschaffenen Themen. Ein Bereich ist rausgefallen in dem Entwurf und das ist das Thema GMO-Management, also Genetically Modified Organisms. Hier gab es, zumindest die Nachfrage, warum das denn rausgefallen ist. Dazu gibt es auch einen Abschnitt in der Basis for Conclusions. Wurde gesagt, dass sich aus dem bisherigen Stakeholder-Feedback ergeben hat, dass das Thema keine Top-Priorität mehr hat, weder unter Konsumenten noch unter Investoren tatsächlich, weil die Rechtslage jetzt gesettelt sei und weil das Thema einfach so weit in der, also auch gerade in der Verbraucherwahrnehmung abgenommen hat, dass man es im Prinzip nicht mehr als eigenständiges Offenlegungsthema braucht. Ja, hier wurde uns zurückgespiegelt, und da wäre ich jetzt auch nochmal interessiert, die Fachausschussmeinungen zu hören, dass das Thema doch nach wie vor zumindest bei den Unternehmen bei uns in der Austauschrunde auf Interesse stößt von Investoren, nicht nur bei denen, sondern dass sie auch im europäischen Kontext zumindest gehört hätten, dass das nicht völlig irrelevant ist. Und der Anstoß war jetzt nicht unbedingt gewesen, dass man sagen muss, okay, GMO-Management muss auf jeden Fall rein, aber dass man zumindest an das ISSB nochmal das Signal geben kann, zu prüfen, ob denn tatsächlich alle Stakeholder damit einverstanden sind oder eben nicht. Ja, wie sieht der Fachausschuss das? Anja Castor sehe ich.
Ja, also ich kann zumindest sagen, dass der Kapitalmarkt sich bei dem Thema auch entsprechend entwickelt hat, also weiterentwickelt hat. Also es war sicherlich vor 15 Jahren ein sehr relevantes Thema und ein kritisches Thema, wo es auch durchaus entsprechende Rückfragen gab. Das hat sich mittlerweile meiner Wahrnehmung nach insofern geändert, als dass man vor allen Dingen im Kontext Klimawandel das Thema doch etwas differenzierter diskutiert und wahrnimmt seitens des Kapitalmarkts, vor allen Dingen da, wo es um trockentolerante, genetisch modifizierte Pflanzen geht, so dass ich zumindest sagen kann, es wird deutlich weniger kritisch seitens des Kapitalmarkts eingestuft, als das noch vor 15 Jahren der Fall war.
Danke. Ja, genau, also so ähnlich, dass es weniger kritisch eingestuft wurde, das hatten die Teilnehmenden auch gesagt. Nur halt nicht, dass es komplett irrelevant ist. Vielleicht können wir ja für die Stellungnahme das so formulieren, dass wir dass das Fachausschuss eine ähnliche Einschätzung trifft, aber man trotzdem nochmal schauen kann, ob es tatsächlich ausreichend Evidenz gibt, das Thema komplett fallen zu lassen. Wäre das ein Mittelweg? Okay. Danke. Genau. Prima. Wir gehen dann auf die anderen Themen natürlich alle jetzt im Einzelnen noch einmal ein. In den Metriken und technischen Protokollen. Wir haben, wie gesagt, ja teilweise auch Themen, die schon in anderen Standards besprochen wurden. Ich werde an der einen oder anderen Stelle auch nochmal kurz darauf eingehen, wo wir das schon mal gemacht haben, und werden, wie gesagt, dann die Punkte, die sinnvoll sind, sie nochmal hier zu erwähnen, dann auch mit in den Stellungnahmeentwurf dann aufnehmen, den wir dann dem Fachausschuss vorlegen. Wir fangen an mit dem Thema Treibhausgasemissionen. Hier gab es, also es sieht aus wie viele Änderungen. So viele Änderungen sind es am Ende tatsächlich nicht, weil eigentlich viele Inhalte gestrichen wurden, die sich bereits in IFRS S2 wiederfinden. Insofern wurde das hier aus dem CSB-Standard rausgenommen, und das ist analog auch zur Phase 1a der Konsultation. Das hat man da auch gemacht bei den anderen Standards. Was sich geändert hat ansonsten ist, dass die potenziellen Quellen von Treibhausgasemissionen jetzt auch im Zusammenhang mit Direct Farming Operations zu nennen sind, einfach weil eben Direct Farming Operations ja mit aufgenommen wurden in den Umfang. Und ansonsten, dass keine Diskussion von lang- und kurzfristigen Strategien und Plänen mehr erforderlich ist, was das Thema Greenhouse Gas Emissions angeht. Im Wesentlichen versucht man hier eben die Angaben zu streichen und vor allem auch Doppelungen mit anderen IFRS S2-Inhalten zu vermeiden. Das stieß insofern auf keinen Widerspruch, und hier hatten wir auch in der Phase 1a letzten Endes keinen Widerspruch gesehen. Das nächste Thema ist Energiemanagement. Hier gab es auch ein paar Änderungen, auch Änderungen, die wir in der letzten Konsultation gesehen haben. Wir haben einerseits, dass die Prozentangabe der genutzten Netzenergie jetzt in die absolute Menge der erworbenen Energie geändert wurde, dass der Kraftstoffverbrauch des Fuhrparks mit in den Scope aufgenommen werden sollte. Das ist auch ein wichtiges Thema, wenn wir die Direct Farming Operations wieder in Betracht ziehen. Und das ist dann was besonders ist für diesen Standard. Das findet sich jetzt nicht in allen anderen Standards auch so wieder, aber hier spielt es eben noch Rolle. Wurde aber von den Stakeholdern bei uns auch so für sinnvoll erachtet. Die genutzten erneuerbaren Energien werden aufgeteilt jetzt in bezogene und selbst erzeugte Energie. Auch das etwas, was wir bereits kannten. Und wir die verbrauchte Energie in Gigajoule aus Kraftstoffen wird nun auf Basis von Lower Heating Values anstatt Higher Heating Values bestimmt. Ausnahme ist, dass regulatorische Anforderungen eine andere Berechnung vorschreiben. Hier hatten wir in der Phase 1a teilweise kritische Stimmen gehört, allerdings nur aus bestimmten Branchen. Oil and Gas war das, wenn ich mich richtig erinnere, dass es dort unüblich sei. Und wir hatten da auch darauf hingewiesen. Hier allerdings haben wir jetzt keine Rückmeldung dazu gehört. Also es schien soweit in Ordnung zu sein. Ja, man versucht mit diesen Änderungen das Verständnis für Investoren zu verbessern und vor allem auch eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Standards herzustellen. Letztes eben auch nochmal hier die Stärkung der Interoperabilität, was wir in vielen Metriken wiederfinden, hier mit den GRI. An anderer Stelle wird dann auch nochmal verstärkt auf die ESRS eingegangen. Genau, soweit wäre es das zum Thema Energiemanagement. Das nächste wäre Wassermanagement. Auch hier kein Widerspruch von den Stakeholdern. Wir haben einige Punkte. Wir haben die Disaggregation der Wasserentnahme jetzt in neu definierte Wasserquellen. Oberflächenwasser, Grundwasser, Meerwasser, produziertes Wasser und Wasser aus Drittquellen. Da hatten wir bei der Phase 1a noch darauf hingewiesen, dass Regenwasser fehlt. Das könnten wir hier sicherlich auch nochmal mit angeben, weil das gerade im landwirtschaftlichen Bereich, wenn wir in der direkten Produktion sind, sicherlich eine Rolle spielt, was mit Regenwasser passiert. Es gibt eine Anpassung der Definition von Wasserstress. Die Angabepflicht zur Anzahl der Verstöße gegen Wasserqualitätsvorgaben wurde gestrichen. Auch das spiegelt die Phase 1a. Hier ist die Begründung, dass zu der Zeit, wo man diese Information dann offenlegt, im Prinzip die Information schon gar nicht mehr informativ ist und veraltet ist. Und deswegen soll sie rausgenommen werden. Einfach, es könnte, wenn es eine aktuelle Angabe wäre, tatsächlich interessant sein, da es in der Regel aber mit großer Zeitverzögerung erst offengelegt wird, ergibt es keinen Sinn, es offenzulegen, weil die Information dann eben einfach nicht mehr entscheidungsnützlich ist. Es gibt eine neue Angabepflicht zur Beschreibung von wasserbezogenen Chancen zusätzlich zu Risiken. Also bisher waren nur die Risiken mit drin, jetzt auch die Chancen. Und eine neue Angabepflicht zur Gesamtabflussmenge nach Bestimmungsort und Behandlungsgrad. Ja, hier hat man sich insbesondere auch an den GRI mit orientiert, dass man hier eine Stärkung der Interoperabilität erreichen möchte. Insbesondere zu dem letzten Punkt, den ich gerade gesagt habe, und der Gesamtwasserabnahme. Angleichung von Begriffen und Definitionen. Insgesamt hier keine kritischen Punkte, die von den Stakeholdern festgehalten wurden. Wie gesagt, wir haben ein, zwei Themen in der Phase 1a, die wir dann hier in unseren Stellungnahmeentwurf auch nochmal mit aufnehmen würden. Gut. So, das Thema Lebensmittelverluste und Lebensmittelverschwendung ist neu. Hier gab es auch mehr Rückmeldungen. Wir haben erstmal die Frage zurückgespiegelt bekommen, ob denn tatsächlich die Nachfrage nach diesem Thema so groß ist. Also das Thema umfasst im Wesentlichen zwei Kennzahlen. Wir haben einerseits die Gesamtmenge der angefallenen Lebensmittelverluste und die Menge der umgeleiteten Lebensmittel. Umgeleitete Lebensmittel bedeutet Lebensmittel, die nicht entsorgt werden, sondern eben einer anderen Verwendung zugeführt werden, beispielsweise als Tierfutter oder ähnliches. Und die zweite Kennzahl ist die Beschreibung von Strategien zur Nutzung von Chancen im Zusammenhang mit Lebensmittelverlusten und Verschwendung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also entlang der gesamten Wertschöpfungskette, das spiegelt dann auch die ursprüngliche Ausrichtung des Standards wider, die ja die Primärproduktion noch nicht mit drin hatte. Hier allerdings eine qualitative Beschreibung, weil gesagt wird, dass eine quantitative Angabe ja schwer zu erheben ist und wahrscheinlich auch keine sinnvolle Aussagekraft am Ende hätte. So, die Frage, die wir aber bekommen haben, war, ob das Thema denn tatsächlich so relevant ist. Und noch ein kleinerer Punkt, dass Lebensmittelverluste nach EU-Recht anders definiert werden, was ein Problem für die Interoperabilität darstellt. Also diesen Punkt werden wir dann natürlich mit in unseren Stellungnahmeentwurf aufnehmen. Und hier, ob das Thema tatsächlich so relevant ist, wie gesagt, unser N ist ziemlich klein in den Austauschrunden, aber die Frage, außer der Fachausschuss sieht das anders, kann man sicherlich in der Stellungnahme trotzdem nochmal mit aufwerfen. Gut, ich gebe noch eine Sekunde vielleicht, weil das ja auch wirklich ein ganz neues Thema ist und wir das bisher noch nicht behandelt hatten. Okay, dann würde ich jetzt weitergehen. So, Land Use and Ecological Impacts, beziehungsweise Flächennutzung und ökologische Auswirkungen. Hier gab es wenig Kritik, Aber das kann ich dazu sagen, wir hatten aus Phase 1a doch ein paar Punkte mitgenommen, die wir dann mit aufnehmen. Wir haben insgesamt das Thema neu und wir haben 6 Metriken. Allerdings sind die Metriken im Prinzip aufgeteilt. Wir haben 3 Metriken, die sich die wirklich nur relevant sind für die landwirtschaftliche Primärproduktion, also der Teil, der neu in die Branche mit aufgenommen wurde. Ich fange mal mit den anderen an. Ich gehe von oben nach unten durch. Wir haben einerseits die gesamte räumliche Ausdehnung der Geschäftsaktivitäten, die gestörte Fläche und die wiederhergestellte Fläche. Und das für einen Punkt, da hatten wir in der Phase 1a schon länger drüber diskutiert gehabt, weil die Definition von gestörter Fläche und wiederhergestellter Fläche schwierig ist, insbesondere in sehr dicht besiedelten Räumen, wie wir sie ja in Europa und in Deutschland nun auch haben. Und auch der Frage, was denn eigentlich eine wiederhergestellte Fläche dann eigentlich sein soll. Und hier wäre unser Vorschlag, dann die gleichen Punkte nochmal mit aufzunehmen. Das ISSB hat gesagt, Punkte, die man in der ersten Phase schon angesprochen hat, muss man jetzt nicht nochmal ansprechen, aber vielleicht ist es doch ganz gut, einfach weil es, glaube ich, wirklich auch ein wichtiger Punkt ist, weil das klar sein muss und auch ein Problem für die europäische Berichterstattung darstellen kann, dass man hier nochmal darauf hinweist. Der zweite Punkt ist der Prozentsatz der gesamten räumlichen Ausdehnung von Geschäftsaktivitäten an oder in der Nähe von ökologisch sensiblen Standorten. Auch hier hatten wir länger darüber diskutiert, einerseits was die räumliche Ausdehnung angeht, aber dann auch was die Definition von ökologisch sensiblen Standorten angeht. Auch hier würden wir die Punkte nochmal mit aufnehmen. Und die Gesamtfläche der nachhaltig bewirtschafteten Flächen, je nach Erzeugnis. Und dann eben 3, drei Metriken nochmal, die sich nur auf die Direct Farming Operations beziehen. Dazu möchte ich sagen, diese 3 Vorschriften, die jetzt kommen oder Metriken, die jetzt kommen, die spiegeln den neuen allgemeinen Vorschriften im Thema umweltbezogenes Lieferkettenmanagement. Dazu kommen wir ja später noch. Wie gesagt, das ist von Teil dieses Bereichs, der nochmal umstrukturiert wurde. Das heißt, da hat man sich daran orientiert, was es schon gab und hat das hier jetzt aber nochmal gespiegelt für Direct Farming Operations. Und zwar einerseits haben wir den Prozentsatz der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die aus landwirtschaftlichen Betrieben stammen, die frei von Entwaldung oder Umwaldung eingestuft wurden, einschließlich etwaiger Zielvorgaben zur Überwachung der Fortschritte. Wir haben ja nochmal auf den Bezug auf CEUDR verwiesen, der vielleicht für die Unternehmen dann ganz interessant ist, beziehungsweise die Unternehmen haben selber darauf hingewiesen. Wir haben vorrangige Erzeugnisse aus landwirtschaftlichen Betrieben, die anfällig für natur- und klimabedingte physikalischen Risiken sind und die Beschreibung von Strategien zur Bewirtschaftung von Umweltressourcen und zur Umsetzung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken in landwirtschaftlichen Betrieben. Ja, also die Punkte 1 bis 3 bauen auf den TNFD-Empfehlungen auf, da orientiert man sich eng dran, aber wie gesagt, wir haben da schon einige Punkte gesammelt in der letzten Runde, wo der Fachausschuss das ja auch schon in die letzte Stellungnahme mit aufgenommen hat. Und die 3 Punkte, die gespiegelt sind von den Unternehmen, die bisher auch im Anwendungsbereich waren, zu jetzt neu den Direct Farming Operations. Gut. Lebensmittelsicherheit ist da nochmal ein Thema, was in dem Bereich von Bedeutung ist. Das Thema gab es vorher auch schon. Das sieht aus, als hätte sich viel verändert. So viel hat sich aber gar nicht geändert, sondern es wurde mehr umgestellt, neu strukturiert, Kennzahlen zusammengefasst. Also Kennzahlen 1 und 2 fallen weg. Ich kann nochmal zurückgehen. Da hatten wir hier Global Food Safety Initiative Audit und Percentage of Agricultural Products Sourced from Supplier Certified to a Global Food Safety Initiative Recognized Food Safety Certification Program. Die beiden sind jetzt weggefallen. Die wurden aber neu strukturiert und in der neuen Angabe 4 zusammengefasst und auch etwas verallgemeinert. Also die neue Angabe 4 ist jetzt der Anteil des Produktionsvolumens aus Standorten, die nach international anerkannten Lebensmittelsicherheitsstandards zertifiziert sind, für den eigenen Betrieb und für Zwischenhändler. Also vorher hatten wir eben die bestimmte Initiative, auf die verwiesen wurden, und jetzt ist man da etwas offener, man sagt international anerkannte Standards. Eine Rückmeldung haben wir bekommen, dass man schauen muss, was eigentlich ein international anerkannter Lebensmittelsicherheitsstandard ist, dass man teilweise auch nationale Standards hat, ob das dann auch gelten würde oder nicht. Also diese Frage sollte man noch einmal mitstellen. Und die 5, das ist neu, die Prozesse, Kontrollen und Verfahren zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das basierte auf Stakeholder-Feedback, dass das entscheidungsnützlichere Informationen liefern würde als vorher die quantitative Kennzahl 2. Hier soll man also beschreiben, welche Prozesse, Kontrollen und Verfahren man hat. Ja, da kam auch kein Widerspruch an sich von den Stakeholdern. Und wir haben hier nochmal eine Stärkung der Interoperabilität mit den GRI und vor allem auch, und das ist wichtig, Änderungen im Einklang mit Processed Foods, den wir ja in der letzten Konsultation auch schon mit drin hatten. Also hier können wir uns im Zweifel auch nochmal bedienen. Gut. Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen, das Thema kennen wir auch schon aus Phase 1a. Das Thema wurde neu aufgenommen. Prozesse, Kontrollen und Verfahren zur Überwachung der Arbeitsbedingungen einschließlich Zwangsarbeit und Kinderarbeit in direkten Geschäftsaktivitäten und direkte Geschäftsaktivitäten, da sehen wir schon, das bezieht sich dann auf Direct Farming Operations. Das Thema wurde für sinnvoll erachtet. Es ist ein neues Thema. Ja, es heißt, es wäre erstmal mehr anzugeben, aber durch die Änderung der Branche wurde das eben auch gut geheißen. Bisher gab es das Thema letzten Endes auch, allerdings nur in der Lieferkette. Und jetzt hat man das eben auch hier nochmal gespiegelt für die landwirtschaftliche Primärproduktion. Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft, da gibt es ein paar Klarstellungen und Änderungen. Wir haben die Definition von Angestellten und Nichtangestellten, die überarbeitet wurde. Hier wurde sie an die ESRS angenähert, angeglichen. Wir haben eine Änderung in der Berechnung der Total Recordable Incident Rate. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei in Phase 1a. Hier gab es keinen Widerspruch. Im Prinzip hat sich nur aus dem Multiplikator für 200.000 eine Million geändert, was gemäß unserem Feedback auch so ist, wie es tatsächlich international häufiger gehandhabt wird. Die Near Miss Frequency Rate, also die Quote an beinahe Unfällen, Verletzungen oder Schäden, wurde gestrichen, weil sie einfach nicht vergleichbar zu messen ist. Gab keinen Widerspruch, hier hatten wir auch in Phase 1a uns zustimmend geäußert, dass das sinnvoll ist. Und es wurde anstatt der Todesfallrate jetzt die Anzahl der Todesfälle aufgenommen, was sich oft wiederfindet, also dass Raten oder Prozentzahlen oder Quoten geändert werden in absoluten Zahlen. Sicherlich sinnvoll, dann kann sich jeder selber ausrechnen, was denn jetzt, was man möchte. Insoweit Angleichung hier an IFRS-S2, die ESRS und an die GRI. Da gab es ansonsten auch wenig Widerspruch, war kein Widerspruch. GMO-Management, das hatten wir jetzt schon. Oh ja, Thomas.
Danke, Rico. Wir hatten gestern ja eine Ad-Hoc-Gruppensitzung zum Thema ESRS-Com-Konsultation. Das hat jetzt zwar erstmal nicht unmittelbar etwas hier damit zu tun, aber wir haben auch über die S-Standards gesprochen und auch über Kennzahlen, die so das Wort Recordable Incidents und so weiter beinhalten. Und da bin ich gerade aufmerksam geworden, weil wir nämlich eine Rückmeldung bekommen haben, dass sich aufgrund der Tatsache, was denn meldepflichtig in verschiedenen Jurisdiktionen ist, Das ist sehr, sehr unterschiedlich, dass dort auch Zahlen rauskommen können, die nicht sehr gut sozusagen in ihrer Komposition ein einheitliches Bild geben. Weil in einem Land, sind 100% meldepflichtig, in einem anderen Land sind es nur 50. Also weil diese Definition dessen, was ist meldepflichtig, stark abweicht. Das wollte ich vielleicht nur noch mal reingeben, dass wir das als Rückmeldung mitbekommen haben. Ich habe gerade im Augenwinkel auch Tanja nicken sehen. Sie kann es bezeugen.
Danke, Danny. Danke, Thomas.
Danke, Thomas. Ich glaube tatsächlich, das war eine Rückmeldung, die wir auch in Phase 1a schon bekommen hatten. Genau zu dem Fall meldepflichtiger Vorfälle mit unterschiedlichen Definitionen in verschiedenen Jurisdiktionen. Wenn wir das beim nächsten Fachausschuss Electric Utilities und Power Generators haben, wird das auch nochmal schwerwiegender, weil dann kommen wir beispielsweise zu Sonderabfalldefinitionen, wo es irgendwie auch hunderte Definitionen gibt. Das ist ein grundsätzliches Problem und ich glaube, wir hatten zumindest im Fachausschuss bei Phase 1a diskutiert, mal die Frage aufgeworfen, ob Themen oder Metriken
wo es so jurisdiktionsweit so unglaublich heterogene Definitionen gibt, ob das geeignete Metriken sind für ein CSV-Standard, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also danke für den Hinweis. Wir würden nochmal überprüfen, ob wir das in Phase 1a auch mitgegeben haben. Und das könnte sich durchziehen auch auf andere Themen und Metriken. In dem Standard und auch in anderen. Also vielleicht an den Fachausschuss grundsätzliche Überlegungen, ob wir da irgendwas mitgeben wollen.
Ja, es kann ja auch sein, dass das, ich sag's mal ein bisschen salopp, eine Kröte ist, die man einfach schlucken muss, wenn man so eine Zahl macht. Oder man muss sich überlegen, ob es eine andere Zahl gibt. Ich habe zum Beispiel gestern was mitgenommen, Ausfallstunden. Also das ist, ich glaube, da gibt es relativ wenig Heterogenität. Also eine Stunde, die jemand nicht arbeiten kann aufgrund eines Unfalls, die ist in jedem Land gleich. Das wäre sozusagen eine Alternative dazu. Danke.
Ja, gleich noch. Gerne.
Ja, vielleicht auch konkret dazu. Also bei den Recordable-Thematik, ich meine mich erstens zu erinnern, dass wir das gleich von Anfang an immer mitgegeben haben, dass das eine Definition ist, die von uns nicht verwendet wird oder von vielen Unternehmen eben aus dem Grund nicht verwendet wird. Und ich meine auch, dass es im Benchmark der aktuellen Reports schon ersichtlich ist, dass es da auch zu entsprechenden Abweichungen kommt, weil die Unternehmen dann erklären, warum sie eine andere Kennzahl da reinschreiben, die eben sinnvoller ist als das, was gefordert ist. Also ich meine, das wäre schon so ein Beispiel für Abweichung vom Standard. Ja.
Ja, vielen Dank. Genau, also dann richtig. Wir werden das prüfen, was wir in Phase 1a geschrieben haben und werden das dann hier auch nochmal mit aufnehmen. Wir haben das ja an der einen oder anderen Stelle, wo wir einen jurisdiktionsspezifischen Ansatz in der Ermittlung von Kennzahlen haben, in den IFRS, SDS oder hier auch an den CSB-Standards, da insbesondere. Und dann prüfen wir das auf jeden Fall nochmal. Gut, genau, danke. Ja, GMO-Management hatten wir jetzt eigentlich besprochen. Wie gesagt, es fällt weg. Und die nächsten zwei Themen, die ich auflege, fallen auch weg. Allerdings, weil sie jetzt eben in zwei neue Themen umstrukturiert wurden. Grundsätzlich zum Wegfall, da wurde nichts weiter gesagt. Das ist einmal Umwelt- und soziale Auswirkungen der Lieferkette für Inhaltsstoffe und Beschaffung von Zutaten. Ich springe jetzt mal gleich auf die neuen, einfach weil sich da eben die Angabepflichten dann wiederfinden. Wir haben jetzt das Thema umweltbezogenes Lieferkettenmanagement, was den Umweltbereich widerspiegelt, und wir haben dann nochmal sozialbezogenes Lieferkettenmanagement im Anschluss. Wir haben darin drei Kennzahlen. Das ist einerseits Prozentsätze der bezogenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die als frei von Entwaldung oder Umwandlung eingestuft werden, einschließlich bei Zielvorgaben zu überwachen der Fortschritte. So, und jetzt werden Sie wahrscheinlich alle sagen, ah, das habe ich schon mal gehört. Ja, tatsächlich, weil das hatten wir gerade eben in den Direct Farming Operations. Also das ist jetzt das, was ich vorhin meinte, das spiegelt sich wieder. Das finden wir jetzt hier eben auch nochmal. Punkt 2, vorrangig bezogene landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in der Lieferkette anfällig für natur- und klimabedingte physische Risiken sind. Und hier gab es ein Feedback, hier wurde gesagt, okay, die Abgrenzung der Region könnte schwierig sein und es könnte auch unbeabsichtigte Folgen geben. Als Beispiel war, wenn wir jetzt eben in eine Region mit hohem Wasserstress gehen beispielsweise und da auch noch andere natur- oder klimabedingte physische Risiken vorliegen. Was zum Beispiel ja sein kann, ist, dass man eine Region hat, wo es an sich Wasserstress gibt. Wir haben ausgetrocknete Böden, und wenn es dann aber mal passiert, dass die Flüsse über die Ufer treten, kann sehr schnell sehr hoher Schaden entstehen. Und die unbeabsichtigte Folge, die genannt wurde, war, dass wenn man jetzt darauf hinweist und sagt, okay, wir haben hier aus der und der Region eben diese Erzeugnisse mit diesen Risiken, könnte es sein, dass diese Regionen nochmal zusätzlich unattraktiver werden, was größere Probleme für diese Region darstellt, als sie es sowieso schon haben durch diese klima- und naturbedingten Risiken, die es ohnehin schon gibt. Das war das Feedback, was wir gehört haben. Und als letztes der Punkt Beschreibung von Strategien zum Management von Umweltressourcen und zur Umsetzung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken in der Lieferkette. Auch hier nochmal Versuch der Stärkung der Interoperabilität mit den GRI und auch mit den TNFD-Empfehlungen sowie ESRS E4.5. Ja, gibt es hierzu noch Anmerkungen? Okay. Sehr gut. Dann sozialbezogenes Lieferkettenmanagement. Hier erstmal der allgemeine Hinweis rechts unten, dass nicht jedes Agrarprodukt anfällig für soziale Thematiken ist. Und auch hier nochmal der Hinweis, dass sich die Frage stellt, was ein international anerkannter Standard ist, was wir vorhin schon mal hatten. Also das nur im Kopf behalten für gleich. Wir haben drei Kennzahlen, Prozesse, Kontrollen und Verfahren zur Steuerung der Arbeitsbedingungen und der Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften in der Lieferkette, einschließlich Sorgfaltspflichten im Bereich der Menschenrechte. Auch hier, das ist ähnlich zu anderen Kennzahlen, die wir in Phase 1a hatten. Also hier würden wir dann auch nochmal in den Stellungnahmeentwurf, was jetzt das Thema Definition und Abgrenzung angeht, nochmal mit berücksichtigen. Frage 2 oder Metrik 2, Prozentsätze der bezogenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die nach international anerkannten Standards zertifiziert sind. Hier also wieder das gleiche Thema, international anerkannt. Was heißt das eigentlich? Kann man auch national anerkannte nehmen? Und Prozentsatz der Lieferanten mit hohem Risiko, die in den letzten 3 Jahren einer unabhängigen Prüfung oder Verifizierung durch Dritte unterzogen wurden, mit Beschreibung der Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen. Und hier haben wir das Feedback bekommen, dass die Beschreibung der Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen sehr detailliert und sehr aufwendig in der Datenerhebung zu sein scheint. Wir haben ja immer wieder auch den Hinweis jetzt bekommen, dass wir, wenn wir uns an IFRS S1 orientieren, ja das Prinzip der Wesentlichkeit berücksichtigen. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass wir in vielen Fällen die Informationen erstmal doch komplett sammeln müssen, um dann festzustellen, was ist eigentlich wesentlich. Und darauf zielt das eben auch ab. Also erstmal die Sammlung der Daten an sich ist sehr detailliert, auch wenn wir nicht alles am Ende davon offenlegen müssen. Ja, im Prinzip auch hier das Ziel war, bessere Abgrenzung, besseres Verständnis zu erreichen und eine Stärkung der Interoperabilität nochmal, GRI und ISRS. Genau, gibt es dazu noch sonst Anmerkungen? Okay, ich glaube, das Feedback ist an sich auch ganz, ganz nachvollziehbar, was wir bekommen haben. Ja, separat wurde nochmal gefragt, ob zugestimmt wird, dass die Offenlegungsthemen Umwelt- und sozialbezogenes Lieferkettenmanagement jetzt Kennzahlen liefern, die eine kosteneffiziente Offenlegung der Informationen unterstützen würden, die primäre Nutzer über nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen in der Lieferkette benötigen. Hier wurde gesagt, ja, eben mit dem Zusatz, also wenn wir jetzt auf das Wort kosteneffizient gehen, von dem, was wir eben gesagt haben, dass insbesondere in dem einen Unterpunkt die Datenerhebung sehr aufwendig sein kann. Das sind nur nochmal die Kennzahlen, die hatten wir gerade. Stimmen Sie zu, dass die Vorschläge die internationale Anwendbarkeit der SASB-Standards verbessern und dazu führen würden, dass Unternehmen der Branche unabhängig von ihrem Rechtsraum entscheidungsrelevante Informationen offenlegen? Haben die Unternehmen in der Austauschrunde gesagt, ja, grundsätzlich trifft dies zu. Ist das vom Fachausschuss grundsätzlich auch erstmal so? Also wir haben ja noch weitere Austauschrunden, vielleicht ist das noch einfacher dann auch zu beurteilen, wenn wir die anderen Standards auch nochmal gesehen haben, aber grundsätzlich gibt es da erstmal Widerspruch, würde ich erstmal fragen an der Stelle.
Da meine Kollegin in der Austauschrunde war, kein Widerspruch von mir.
Sehr gut, genau. Nee, also man sieht es ja, wir haben in vielen Metriken auch immer wieder den Hinweis auf Interoperabilität, Stärkung der Anwendbarkeit international. Also man hat da schon wirklich versucht, das zu verbessern, ja. Und ich glaube, das wurde auch wahrgenommen in der Austauschrunde. Ja, Interoperabilität ist nochmal eine separate Frage, ob die auch gestärkt wurde. Und hier wurde auch vom Stakeholder-Feedback her gesagt, ja, grundsätzlich schon. Man sieht es an vielen Stellen, ob es eine Angleichung der Definitionen ist oder der Metriken selber. Also man nimmt das auf jeden Fall wahr. Ja. So, und jetzt haben wir noch eine ganz interessante Frage zum Schluss. Also die anderen Fragen sind auch interessant, aber die ist auch interessant. Und zwar, ob man, und jetzt ist es, da gehen wir gleich auf die nächste Folie, um es besser verstehen zu können. Und zwar die Frage ist erstmal, gibt es im SASB Standard Agricultural Products vorgeschlagene Kennzahlen, bei denen die Einbeziehung spezifischer Proportionalitätsmechanismen, wie sie in den Absätzen der Basis for Conclusions beschrieben sind, von Vorteil wäre? So, was sind das? Wir haben ja gewisse Proportionalitätsmechanismen in den IFRS-STS drin. Und zwar insbesondere hier das erste, was gelb markiert ist. Concept of all reasonable and supportable information that is available to the entity at the reporting date without undue cost or effort. Dieses Thema zieht sich ja durch, auch durch die Diskussionen im Board, wo immer wieder gesagt wird, okay, wir brauchen diese Proportionalitätsmechanismen, an welchen Stellen können wir die nutzen? Und die Frage ist jetzt im Prinzip, ob wir, also wir, ob der Fachausschuss Kennzahlen sieht, wo ein gesonderter Hinweis auf diese Proportionalitätsmechanismen, also insbesondere undue cost or effort und reasonable and supportable information, ob das sinnvoll wäre und helfen würde den Unternehmen in ihrer Berichterstattung. Von den Unternehmen selber haben wir die Rückmeldung bekommen, erstmal keine so spontan. Sie haben gesagt, vielleicht melden Sie sich im Anschluss nochmal. Aber dass an sich das Konzept auch noch nicht ganz klar ist, warum man jetzt bestimmte einzelne Kennzahlen anders behandeln möchte als andere, indem man auf undue cost and effort und all reasonable and supportable information hinweist. Weil es würde ja im Prinzip bedeuten, dass man dann eine Zweistufigkeit in den Metriken hat. Also es gibt welche, da gelten Proportionalitätsmechanismen und es gibt welche, da gelten die nicht. Wie soll man das jetzt einschätzen? Was bedeutet das in der Gewichtung der Kennzahlen? Und das wurde gesagt, vielleicht ist es sinnvoller, analog zu den Vorschlägen, die wir vom Wesentlichkeitsgrundsatz her haben, dass man wie eine Art Präambel oder sowas an den Anfang eines jeden Standards setzt, wo man sagt, wir haben das Wesentlichkeitskonzept und wir haben die Proportionalitätsmechanismen und die gelten grundsätzlich auch in der Anwendung des HESPI-Standards. Also das war sozusagen eine Alternative, die vorgeschlagen wurde, um hier nicht bestimmte Kennzahlen gegenüber anderen, jedenfalls mindestens in der Wahrnehmung, anders zu gewichten. Genau, nach dieser langen Vorrede würde ich das gerne jetzt auch nochmal in den Fachausschuss geben. Ja, Susanne Fisbeck meldet sich.
Ja, also ich würde auch sagen, das muss für alles gelten und sollte nicht spezifisch sein, weil die Anwendbarkeit von einzelnen oder die Sinnhaftigkeit von einzelnen KPIs sich ja eben genau nach den Unternehmen unterscheidet. Und also die allgemeine, ich hätte es auch erwartet, dass es ohnehin die allgemeine sozusagen vorangestellte Erwartung ist, dass es alles über oder dass es ein grundsätzliches Prinzip da ist. Also insofern nicht für einzelne KPIs, sondern wie gerade vorgeschlagen als Präambel vorneweg.
Ja, vielen Dank. Tanja Kastor?
Ja, und ich finde auch die Verknüpfung zum Wesentlichkeitsprinzip ist eigentlich ja auch das Entscheidende. Heißt im Klartext, ich glaube, womit Preparer immer ein Problem haben, und zwar zu Recht, ist, wenn es ein wenig wesentliches Thema ist und man eben entsprechend großen Burdenaufwand, Kosten hätte, um das Ganze zu erheben. Also da ist eben auch klar, je wesentlicher das Thema ist, desto mehr kann und will ich wahrscheinlich auch und bin ich bereit als Unternehmen zu investieren, wenn es eben ein sinnhafter, meaningful Indicator ist. Also von daher auch Präambel und Verknüpfen.
Ja, okay, gut. Also im Board wurde das auch so diskutiert, dass diese Proportionalitätsmechanismen in IFRS S1 und S2 in der Regel im Zusammenhang mit bestimmten Angabepflichten stehen, also AFE beispielsweise, da finden wir das und auch bei zwei, drei anderen und noch kein allgemeines Thema sei, aber dennoch ist es sicherlich sinnvoll, das trotzdem, also gerade wenn wir es jetzt hier bei den einzelnen Metriken sehen, trotzdem sinnvoll, so wie Sie jetzt auch gesagt haben, das eben vorne mit in der Präambel zu stellen. Okay, ja, vielen Dank, dann würden wir das so mit in unseren Stellungnahmeentwurf aufnehmen. Prima, damit wäre ich mit meinem Teil durch. Jetzt 5 Minuten vor der Zeit.
Vielen Dank, genau. Jetzt müssen wir mal gucken und die Frage stellen. 5 Minuten vor der Zeit heißt auch 5 Minuten vor der Pause.
Ich kann noch eine Sache ergänzen vielleicht.
Ah ja, okay.
Gut. Und zwar hatten wir in der letzten, es gab ja die Board-Sitzung in der letzten Woche, glaube ich. Und da gab es einige Punkte aus Phase 1a, die nochmal angesprochen wurden. Und das kann ich vielleicht als Feedback jetzt nochmal mitgeben.
Ja, Ja, dann machen wir das, dann nutzen wir die 5 Minuten noch dafür und dann gehen wir zeitig in die Pause.
Hm? Ja, also einerseits, ja, wir haben der Staff hat letzten Endes verschiedene Papiere vorgelegt mit den Zusammenfassungen. Es wurde gesagt, dass es eine Vielzahl inhaltlicher Vorschläge gab zu den Themen und Metriken, die nicht unbedingt immer in dieselbe Richtung gehen. Eines, was allerdings häufiger vorgeschlagen wurde, war ein Air-Quality-Thema zu Call Operations hinzuzufügen. Das hatten wir jetzt nicht vorgeschlagen, aber das kam offenbar von anderen häufiger, der Vorschlag. Proportionalitätsmechanismen, wir hatten sie gerade, wurden auch häufiger gefordert und hier wird das Board auch nochmal beraten, wie das in die Standards aufgenommen werden kann. Und von daher glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir das dann eben auch nochmal in der Stellungnahme jetzt deutlich machen. Das Thema länderspezifische Normen oder Besonderheiten wurde häufiger angesprochen, und zwar, dass man es stärker berücksichtigen könnte. Wir hatten ja das Thema nationale Standards für Lebensmittelsicherheit, und analog dazu gab es eben in den anderen Standards auch immer wieder Punkte, wo dieses Thema aufgekommen ist. Deutlicher gemacht werden soll nochmal, dass die SASB-Standards gemeinsam mit S1 und S2 zu verstehen sind. Dieses Thema von einer Präambel kam nochmal auf. Das war ein Vorschlag, glaube ich, von Sue Lloyd gewesen in der vorletzten oder vorvorletzten Sitzung. Und das scheint sich jetzt erstmal auch so unter den Boardmitgliedern als eine mögliche Lösung zu etablieren, möchte ich es mal nennen. Man möchte das auf jeden Fall nochmal prüfen, wie man das am besten klarstellt. Mehrere Boardmitglieder haben auch nochmal unterstrichen, dass es wichtig ist, deutlicher zu machen, wie die Branchenbeschreibungen zu verstehen und zu nutzen sind. Also was heißt das? Wie finde ich mich genau in einer Branche wieder? Muss ich alles erfüllen, was in der Branchenbeschreibung steht? Die Antwort ist natürlich nein, weil dann bleiben nicht viele Unternehmen übrig. Aber wie genau sind die Angaben zu verstehen? Wie genau sind auch die Codes zu verstehen, um dann eben zu entscheiden, ob man in einer Branche ist oder nicht? Und es wurde als letztes noch ganz interessant diskutiert, wie es logisch zusammenpasst, dass man die SASB-Standards als Refer to and Consider nutzt, also das, was Danny am Anfang ja schon angesprochen hat, und die SASB-Standards aber zugleich Shell-Angaben beinhalten. Also wie passt das sozusagen zusammen, dass wir eine Pflicht für eine Angabe in einem Standard haben, den man selber nur Refer to and Considered? Und das wurde diskutiert, also ob es jetzt ein logischer Bruch ist oder ob man Shell so zu verstehen hat, dass wenn man sagt, dass man einen SASB-Standard anwendet, dass man mit dem konform ist, dann muss man auch alle Angaben daraus genutzt haben. Und hier sieht es ganz so aus, als ob das Thema dann auch in Zukunft noch weiter diskutiert werden würde. Ja, also das waren ganz große Diskussionspunkte eigentlich, die von verschiedenen Boardmitgliedern dann aufgegriffen wurden. Und hier, wie gesagt, nehme ich an, dass das auch in den weiteren Sitzungen dann nochmal eine Rolle spielen wird. Ja, das wär's.
Okay, vielen Dank an Rico Kaskel.